Und ich bitte dich, dass du uns unser Herz jetzt heute Morgen öffnest, dass du uns hörend machst für dein Wort. Zeig du uns, was du uns heute mitgeben möchtest. Zeig du uns, wo Leben ist, wo Freude ist, in dem, was du zu uns sagst, in dem, was du uns schon gesagt hast. Amen. Gebote, Gesetze. Was geht in dir vor, wenn du das siehst, hörst, liest? Ist es für dich was Gutes? Ist es für dich ein Grund der Freude? Oder ist es für dich eher was Schlechtes, was Negatives? Und ich mache mal ein paar konkrete Beispiele, weil Gebote, Gesetze sind noch relativ allgemein. Was ist, wenn du sowas hörst wie Gesetze für Umweltschutz? Oder wenn du sowas hörst wie gesetzliche Regelungen für Heizungen? Oder Datenschutz? Migrationsgesetze? Gesetze über Ehe oder Abtreibung? Ist es für dich gut oder ist es für dich schlecht? Und ich glaube, diese Themen, die ich gerade genannt habe, die treiben manche Leute wirklich zur Weißglut. Andere finden diese Gesetze vielleicht richtig gut und sagen, wir brauchen mehr davon. Andere sagen, der Staat behandelt uns wie Kinder. Er bevormundet uns und sie sagen, was wir brauchen. Ich glaube, unsere Gesellschaft spaltet sich oft an diesen Diskussionen zwischen diesen Gesetzen. Ob sie jetzt eben gut für uns sind oder schlecht für uns sind. Aber wenn wir mal ganz neutral auf das Thema schauen, und vielleicht hast du auch heute Morgen gesagt, naja, ist ja erstmal neutral, Gebote, dann ist es ja so, dass unsere Gesellschaft nur mit Gesetzen und Geboten funktioniert. Wenn wir das nicht hätten, würde unsere Gesellschaft, glaube ich, in einem Chaos versinken. Und auch wir hier zum Beispiel in unserer Gemeinde, in einer Gemeinschaft, haben wir auch irgendwie Gebote und Gesetze. Die sind zwar jetzt nicht niedergeschrieben und beglaubigt, irgendwie von einem großen Komitee, aber sie sind irgendwie ungeschrieben. Zum Beispiel, wie begrüßt man sich hier am Morgen? Gibt man sich die Hand oder umarmt man sich oder gibt man sich einen Kuss? Machen wir hier nicht, gell? Aber es gibt Kulturen, wo man sowas macht. Oder wie man sich kleidet, was man anziehen sollte und was nicht, was ist angemessen, wie man sich hier zu verhalten hat während dem Gottesdienst. All das sind ja irgendwie auch Gebote und Gesetze, aber wir haben sie nicht so richtig festgehalten. Und ich glaube, die entscheidende Frage bei all diesen Dingen und bei all diesen Beispielen, die ich gerade auch genannt habe, ist, welche Gesetze fördern denn das Leben und welche nicht? Welche Gesetze und Gebote engen uns ein und welche geben uns Freiraum zur Entfaltung? Welche Gesetze sind denn nötig zum Schutz für Menschen, für andere Menschen, für mich und welche gehen zu weit? Das ist die Frage, die wir uns da stellen müssen. Und wenn man ans Christentum denkt, dann denkt man vielleicht sofort an Gebote und Gesetze. Vielleicht sind es nicht deine ersten Gedanken, aber ich glaube, da draußen oder allgemein gibt es viele Leute, die vielleicht zuerst an Gebote und Regeln denken, an das musst du tun oder das darfst du nicht tun. Und das Christentum wurde wegen seinen Geboten, wegen unseren Geboten, oft negativ betrachtet. Und selbst manche Christen bestreiten, dass es noch Gebote und ein Gesetz geben soll. Sie sagen, wir sind ja frei vom Gesetz. Ja, aber frei von welchem Gesetz? Wahrscheinlich nicht von dem Gesetz Deutschlands, da würden wahrscheinlich alle einstimmen. Sind wir frei vom Gesetz Gottes? Hat Jesus das Gesetz Gottes verworfen? Manchmal fürchtet man sich sogar so sehr davor, dass man sagt, naja, das ist jetzt ja Gesetzlichkeit. Und wir verwenden das manchmal vielleicht sogar als so eine Art Schimpfwort, um was negativ darzustellen. Etwas, was man nicht machen sollte. Und besonders seit der Aufklärung, also von seit 200 Jahren, gibt es irgendwie so einen Strom unter uns Christen auch, die sagt, wir brauchen diese Gebote gar nicht mehr. Wir brauchen keine Gesetze mehr. Wir brauchen nur noch Freiheit. Ich glaube, dass es ein riesiger Irrtum ist. Ich glaube, wir brauchen in unserer Gesellschaft dringend Gebote und Gesetze. Und ich glaube, wir brauchen auch als Christen und als Menschen die Gebote und die Gesetze Gottes. Denn durch Gebote schafft Gott Raum zum Leben. darüber wollen wir heute reden. Und ich hoffe, euch das zeigen zu können, euch davon überzeugen zu können. Wir machen mal kurz eine Wiederholung von dem, was wir die letzten Wochen gehört haben. Dieses Thema gehört nicht mehr zu der Reihe, aber es hat was damit zu tun. Wir sind gerade auf dem Weg von Ägypten zum Berg Sinai. Ägypten war das Land, wo die Israeliten waren, wo sie versklavt waren, wo sie unterdrückt waren vom Pharao, wo Gott hineinkommt und sagt, ich will euch befreien aus diesem Land. Und sie wurden befreit, das haben wir letztes Mal gehört. Sie sind ausgezogen aus Ägypten, sie waren keine Sklaven mehr, sie waren jetzt ein freies Volk. Sie konnten jetzt selbst entscheiden, wie sie leben wollen, sie konnten frei leben, nicht mehr unterdrückt von Pharao. Sie hatten keinen Unterdrücker mehr. Und jetzt geht die Geschichte aber weiter. Sie gehen zusammen zum Berg Sinai und da kommt Gott. Oder Gott war schon die ganze Zeit da, aber da kommt Gott und gibt ihnen Gesetze und Gebote. Und wie sehen wir das? Ist Gott jetzt der nächste Tyrann, den Israel hat? Ist er der nächste Unterdrücker, der ihnen jetzt das schwere Gesetz und die schwere Gebote auferlegt? Unterdrückt Gott sie jetzt weiter? Oder vielleicht in manchen Erzählungen eine elitäre Priesterkaste, die irgendwie das Volk unter Kontrolle halten will? Oder vielleicht Mose selbst, der irgendwie das Volk kontrollieren möchte? Stellen wir uns manchmal Mose so vor, dass er mit den 10 Geboten vom Berg runterkommt, in seinen beiden Händen die Tafeln und jetzt Gott im Hintergrund ruft, du sollst und du sollst, du sollst. Und am besten noch so die Faust schwingt dabei, bereit, alle niederzuschlagen, die das Gebot oder die Gebote nicht halten. Ich glaube, auch diese Vorstellung von Gesetz und Geboten ist ein Missverständnis. Und ich glaube, es ist genau das Gegenteil. Gott ist überhaupt nicht wie dieser Pharao. Und was, dass die Israeliten die Gesetze und die Gebote Gottes bekommen, ist überhaupt nicht so, wie wenn Pharao sie unterdrückt. Gott reagiert eben nicht auf Fehler und Widerstand mit Härte, sondern er zeigt, dass er Erbarmen und Gnade hat. Gott vergibt. Auch schon vor 3000 Jahren am Berg Sinai mit diesen Geboten und Gesetzen. Und deswegen schauen wir uns heute zusammen an, sind denn Gottes Gebote und Gesetze gut oder sind sie es nicht? Haben sie denn noch Relevanz für uns oder haben sie es nicht? Die Gesetze und die Gebote, die Mose vor 3000 Jahren bekommen hat. Und zuerst will ich dafür mit euch anschauen, was steht denn am Anfang von diesen 10 Geboten? Was ist denn der erste Satz, den Gott sagt, als er diese 10 Gebote gibt? Und da heißt es, ich bin der Herr, also es ist sein Name, Jehova oder Jahwe, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten hinausgeführt hat, aus dem Hause der Sklaverei. Das ist der erste Satz und das ist wie die Überschrift über diese Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich hinausgeführt hat aus dem Land Ägypten. Bevor Gott diese Gebote den Israeliten gab, wird das Volk aus Ägypten befreit, allein aus Gnade. Sie haben nichts geleistet dafür, sie haben nichts getan dafür. Da war kein Gesetz da, mit dem sie sich das hätten verdienen können. Bevor Gott ihnen diese Gebote gibt, zeigt er ihnen erst, wie gut er ist, wie gut er es mit ihnen meint. Und befreit sie. Und wir sehen das, wir sehen also auch in diesem Glauben, auch im Judentum, gibt es zuerst Gnade und dann Gesetz. Zuerst Gnade und dann Gebote. Nicht wir Christen haben die Gnade erfunden mit Jesus. Und nicht erst mit Jesus ist Gott gnädig geworden, sondern das war er schon immer. Und auch dort, auch vor 3000 Jahren, war das so und ist es immer noch so, dass zuerst Gnade kommt und dann Gebote. Zuerst tut Gott uns etwas Gutes, befreit uns, dann gibt er uns Gebote. Und wie sollte das auch anders sein? Würdest du jemanden zu deinem König oder zu deinem Präsidenten oder Herrscher ernennen, der entscheiden darf, wie du zu leben hast, wenn du nicht vorher erfahren hast, dass er es gut mit dir meint? Und dass er dir Gutes tun will. Und nähren wir unsere Beziehungen, die wir haben, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen in der Ehe, in Freundschaften, in Partnerschaften, nicht auch davon, dass wir Gutes einander tun? Und erst wenn wir gute Taten und Freundlichkeit und Vertrauen aufgebaut haben zueinander, geben wir ja dem anderen Recht, dass er uns Ratschläge für unser Leben geben darf, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Da muss vorher was da sein. Das passiert nicht einfach so. Wir müssen beweisen dem anderen, bevor ich ihm Ratschläge geben darf, dass ich es gut mit ihm meine, dass ich ihm nicht schaden will. Und ich glaube, alles andere ist einfach ultra dreist, könnte man sagen. Alles andere ist ja fast eine Beleidigung. Wenn morgen jemand an deiner Tür klingelt und dir sagt, wie du zu leben hast und dir am besten noch einen Katalog mit Regeln in die Hand drückt und sagt, ich bin jetzt dein neuer Präsident, tu, was ich dir sage oder ich steck dich ins Gefängnis, dann würden wir wahrscheinlich darauf reagieren, dass wir sagen, hey, spinnst du? Wir würden ihm wahrscheinlich die Tür vor der Nase zuknallen und sagen, du hast mir gar nichts zu sagen. Warum sollte ich dir da vertrauen? Warum sollte ich dir zuhören? Und ich glaube, genauso ist es auch bei Gott und bei uns. Genauso hat er es mit Israel gemacht und so macht er es auch heute mit uns immer noch. Zuerst befreit uns Gott. Zuerst tut uns Gott etwas Gutes und dann gibt er uns Gebote. Also die Gebote Gottes kommen nicht einfach zufällig in das Leben von den Menschen. Zuerst beschenkt Gott diese Menschen. Zuerst befreit er sie. Und bei Israel war es die Befreiung aus Ägypten. Und er zeigt, dass er gutmütig und barmherzig ist mit ihnen. Und er versorgt sie mit Wasser und mit Essen. Und genauso ist es jetzt auch noch bei uns. Nur erleben wir eben nicht einen Auszug aus Ägypten, so wie die Israeliten. Wir erleben nicht vielleicht die Befreiung von einem Unterdrücker, sondern Jesus befreit uns. Jesus befreit uns in ein neues Leben. Zu einem neuen Leben hin. Wenn wir ihn erfahren, erfahren wir Freiheit. Wenn wir ihn erfahren, erfahren wir Freude, so wie wir das heute Morgen gesungen haben. Wir erleben, wie unser Leben eine neue Dynamik bekommt. Wie wir eben ein neues Leben bekommen. Oder wie wir oft sagen als Christen, dass wir wiedergeboren sind. Es ist so, als würden wir von Neuem geboren werden. Wir bekommen ein neues Leben. Das schenkt Gott uns zuerst. Das macht er zuerst. So ist es, glaube ich, für jeden, dem Gott begegnet. Eine Bekehrung ist ein Moment der Freiheit. Eine Bekehrung ist ein Moment der Gnade. Und so war es auch für mich. Mein Leben hat eine ganz neue Qualität bekommen, als ich Gott erlebt habe, als ich Gott in mein Leben hineingelassen habe. Ich durfte heilen, ohne vorher irgendwas dafür getan zu haben, als reines Geschenk. Wovon durfte ich heilen? Zum Beispiel durfte ich heilen vor meiner Furcht vor Zukunft. Weil bei mir lief es in der Schule nicht immer so gut und ich hatte oft auch schlechte Noten. Aber als Gott in mein Leben gekommen ist, hat sich da was verändert. Er hat mich geheilt und befreit von Minderwert. Gott hat mir gezeigt, was er in mich hineingelegt hat, wie er mich sieht. Und das erfahre ich heute noch Tag für Tag, diese Gnade. Immer wieder diese neue Dinge. Und wenn ich morgens aufwach, aus meinem Bett aussteige und auf mein Sofa sitze, um da Zeit mit Gott zu verbringen, vom Bett aufs Sofa, ist auch ein cooler Weg, oder? Ja, dann schaue ich aus dem Fenster und ich danke Gott erstmal für seine Gnade. Ich danke ihm für alles, was er mir gegeben hat, auch heute wieder. Weil ich wissen darf, ich lebe nur, weil Gott da ist. Ich darf wissen, es gibt nur Essen jeden Tag, weil Gott dafür sorgt, dass die Sonne aufgeht und dass es regnet und dass die Erde Frucht bringt. Und so baut Gott Vertrauen zu mir auf. So baut Gott Vertrauen zu uns allen auf. Und ich glaube, wenn wir Gottes Geboten misstrauen, misstrauen wir eigentlich Gott. Wir glauben nicht wirklich, dass er es gut mit uns meint. Wenn wir sagen, ich will das nicht tun, obwohl Gott es eigentlich geboten hat, es zu tun, dann ist da eben dieser Beigeschmack von, ja, ich glaube, das ist nicht das Beste für mich. Ich glaube, Gott hält mir da was vor. Oder ich finde besseres Leben woanders. Und deswegen ist vielleicht auch kein Wunder, dass dieser Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, ganz als erstes steht, vor den 10 Geboten. Und ich glaube, das ist auch das größte Problem unserer heutigen Zeit, was Gesetze und Gebote betrifft. Wir vertrauen den Autoritäten, die wir haben. Wir vertrauen der Regierung nicht mehr, zu großen Teilen. Warum plärren und protestieren wir denn gegen Heizungsgesetze, gegen Migrationsgesetze und Klimaschutzgesetze? Weil wir alle Experten sind und wissen ganz genau, wie wir Klimapolitik zu machen haben, wie wir Migrationspolitik zu machen haben, weiß ich nicht. Manche von uns vielleicht, ich will sie nicht absprechen, aber ich glaube, eigentlich liegt in unserer Gesellschaft ein tiefes Misstrauen gegenüber dem Staat, gegenüber den Politikern, ein tiefes Misstrauen gegenüber den Generationen, die vielleicht vor uns gekommen sind. Und das betrifft vor allem die junge Generation, die sagt, hey, was habt ihr uns da für eine Welt hinterlassen? Und wir müssen jetzt damit umgehen. Wir vertrauen nicht mehr. Wir glauben nicht mehr, dass sie es gut mit uns meinen. Und jetzt könnte man bei unserem Staat sagen, naja, vielleicht zu Recht. Darauf will ich heute Morgen gar keine Antwort geben. Das ist der falsche Rahmen dafür. Das darfst du selbst entscheiden, ob du das tust oder nicht. Aber bei Gott erlebe ich das ganz anders. Ich erlebe bei Gott all das Gute, was er in meinem Leben bewirkt. Ich spüre und erlebe, wie gut mein Leben ist, seit er dort drin ist, seit ich mein Leben mit ihm führe. Und wie sollte ich da als Mensch, wie sollte ich da als Tobi dann drauf reagieren? Wie kann ich denn anders, als auf das zu hören, was er mir an Ratschlägen gibt, was er mir an Weisungen erteilt? Und an dieser Stelle muss ich kurz erklären. Wenn wir jetzt die Bibel aufschlagen, vor allem das Alte Testament, aber auch im Neuen, dann wird ganz viel über Gesetz und Gebote gesprochen. Und wenn da Gesetz oder Gebote steht, dann steht da oftmals wahrscheinlich das Wort Torah. Und Torah bedeutet erstmal auch die fünf Bücher Mose, wo eben dieses Gesetz drinsteht, aber es bedeutet auch Weisung. Also es ist eine Übersetzung oder eine andere Übersetzung dafür wäre Weisung. Und diese Weisungen fürs Leben, diese Ratschläge fürs Leben, sind und waren für die Juden ein Geschenk vom Himmel. Das waren sie auch am Berg Sinai, waren sie ein Geschenk vom Himmel. Gerade weil die Israeliten ja noch unterdrückt waren als Sklaven und jetzt freie Menschen sind, ein freies Volk, brauchen sie ja Weisungen und Gebote, wie sie jetzt ihr Leben gestalten sollen. Und diese Gebote waren dazu da, um diese Freiheit zu erhalten. Ich glaube, Gottes Gebote waren dafür da, um ihnen Raum für ein gesundes und gutes neues Leben zu geben, weil sie ja gerade aus der Unterdrückung, aus einem schlechten Leben kamen. Es wurde ihnen gegeben, um ihr Leben zu verbessern, nicht um schlechter zu machen, nicht um schlimmer zu machen. Sie sollten gedeihen. Gedeihen ist so ein altes Wort. Gell? Sie sollten werden wie so eine Blume auf dem Feld. Sie sollten aufblühen. Sie sollten ein strahlendes Licht auf der Erde sein. Dieses Bild gibt es nicht erst seit Jesus, sondern es gab es auch schon davor. Und Israel sollte das sein für die ganze Erde. Eben wegen diesem Gesetz, eben weil sie ihr Leben mit Gott gestalten und nach seinen Geboten. Sie sollten allen ein Vorbild sein auf der Welt. Sie sollten dadurch zeigen, dass sie eben ihrem Gott, dem lebendigen Gott, der alles gemacht hat, nachfolgen. Dass er ihre Autorität ist und sonst niemand und nichts anderes. Dieses Gesetz, diese Gebote, diese Weisungen waren eben nicht dafür da, um ihr Leben schwer und unerträglich zu machen. Wenn das in deinem Kopf da ist, dann lass dich heute überzeugen, dass es nicht so war, dass es auch nicht so gedacht war. Und wenn wir das Alte Testament mal lesen, dann lesen wir, was für eine Meinung sie denn von diesem Gesetz und den Weisungen haben. Zum Beispiel steht in Sprüche 4, Vers 12, wenn du auf meinen Worten wandelst, also eben genau in diesen Geboten, wird dein Schritt nicht gehemmt sein. Und wenn du läufst, wirst du nicht zu Fall kommen. Oder im Psalm 119, ein riesiger Psalm, der nur darüber geht, über diese Gebote, steht, um befolgen will ich dein Gesetz beständig, immer und ewiglich. So werde ich wandeln auf freier Bahn, denn ich habe mich stets um deine Befehle gekümmert. Klingt das nach, oh nein, jetzt muss ich ein Gesetz halten? Klingt das nach eingeengt und Schwere? Ich finde ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Wenn ich das lese, denke ich mir, ja, das will ich doch. Ich will doch eine freie Bahn für mein Leben. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Juden extra ein Fest dafür haben, um zu feiern, dass ihnen das Gesetz Gottes gegeben worden ist. Sie haben extra ein Fest dafür und dieses Fest heißt Shavuot. Sie feiern, dass sie das Gesetz bekommen haben. Sie schmeißen eine Party dafür. Sie sehen den Wert in diesen Gesetzen, in diesen Geboten, in diesen Weisungen, in dem, was Gott ihnen dort sagt und geschenkt hat, was aus dem Himmel zu ihnen runtergekommen ist. Und auch noch für uns heute glaube ich, dass Gottes Gebote ein Weg in ein freies Leben ist. In ein Leben voll Freiheit, in ein gesundes Leben. Und es ist auch kein Wunder, dass wir in unserer modernen Gesellschaft, in unseren modernen Gesetzen, Ideen aus diesem Gesetz, das Gott vom Himmel den Israeliten gegeben hat, Dinge übernommen haben und Ideen übernommen haben. Und ich habe euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben dazu mitgebracht, wo das ganz gut zur Geltung kommt, was wir davon übernommen haben. Und zwar vor einigen Wochen, und das ist vielleicht auch schon wieder Monate her, hatte ich einen kleinen Unfall mit meinem Auto. Nichts Besonderes, ich hatte ein paar Schrammen vorne rechts. Und die Frage, die sofort am Unfallort gestellt wird, ist welche? Wer schuld? Ja, genau. Sehr gut. Wer muss den Schaden jetzt bezahlen? Und die Frage ist vermutlich so alt wie die Menschheit. Weil wenn wir das Alte Testament aufschlagen, die 10 Gebote lesen, dann nur so ein bisschen weiter, dann wird diese Frage sofort beantwortet. Wie wird das geregelt? Naja, bei uns heute wird es so geregelt, dass derjenige, der den Unfall verursacht, der fahrlässig handelt, der muss für den Schaden aufkommen. Meistens dann die Versicherung als seinen Stellvertreter. Und zwar fair. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Wegen ein paar Schrammen, die reparieren kann, muss er mir nicht ein neues Auto kaufen. Aber er muss auch genug zahlen, dass der Schaden wieder gut wiederhergestellt ist. Das ist keine moderne Idee. Das ist nichts, was sich die Leute 1950 ausgedacht haben, sondern das ist schon etwas, was im Gesetz Gottes schon drin war, diese Idee. Was schon damals vor 3000 Jahren übermittelt worden ist von Gott. Wer fahrlässig handelt, der muss fairen Ersatz leisten. Und wir haben heute keine Kühe mehr und wir graben auch nicht alle Gruben. Darum geht es dann im Alten Testament. Aber diese Idee dahinter, wie eben dieses Leben gestaltet werden soll, das kommt von Gott. Und ich möchte hier Paulus zitieren, der sagt, es bleibt also dabei, dass das Gesetz heilig ist und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Sollten wir das wegwerfen? Jetzt denken wir, vielleicht besonders als Christen, Jesus hat uns doch frei gemacht vom Gesetz. Und Paulus bestätigt es doch auch noch. Ich glaube, das ist ein riesiges Missverständnis. Ich glaube, es ist sogar ein fatales Missverständnis von dem, was Jesus gesagt hat und von dem, was Paulus gesagt hat. Was sagt denn Jesus über die Gebote und das Gesetz? Wir lesen in Matthäus 5, Vers 17, da steht, ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, also die Gesetze und die Propheten, sondern um sie zur vollen Geltung zu bringen oder um sie zu erfüllen. Dieses Wort kann man auf verschiedene Art und Weise übersetzen. Aber was Jesus hier eigentlich eindeutig sagt, manchmal machen wir auch was anderes draus, dass er die Gebote nicht abschafft, sondern er hält sich selbst daran zu 100%. An keinem Punkt in den Evangelien bricht Jesus dieses Gebot. Und das ist erst unser Vorbild da drin. Jetzt könnte man sagen, aber streitet Jesus denn nicht die ganze Zeit mit Leuten über das Gesetz? Ob man es noch halten soll oder nicht? Dass die Leute es damals zu streng genommen haben mit dem Gesetz? Ich glaube, das ist nicht so. Ich bin ziemlich sicher, das ist nicht so, dass er darüber streitet, ob sie das Gesetz zu streng genommen haben oder nicht. Ich glaube, bei Jesus ging es um die richtige Auslegung des Gesetzes. Wie eben müssen diese Gebote gelebt werden, damit sie Freiraum zum Leben geben? Wie ist es richtig zu verstehen? Es geht nicht darum, ob ich es noch halten muss, sondern nur, wie ich es denn richtig halte. Und eben die Lehrer damals haben gemeint, ja, es reicht ja, wenn du nicht tötest. Das ist eine Sache, die Jesus zum Beispiel zitiert. Jesus sagt dann aber nein, es beginnt nicht erst beim Mord, sondern es beginnt doch auch schon, wie du über Leute denkst. Und jetzt denken wir, Jesus hat es erfunden, aber dann schauen wir ins Alte Testament und merken, dieser Gedanke, den gibt es da ja schon. Da steht dasselbe schon über Zorn und Hass drin, wie das, was Jesus sagt. Oder es gibt den Satz, der vielleicht mehr oder weniger berühmt ist, wo es heißt, du sollst keine Frau begehrlich anschauen. Hat Jesus das erfunden? Naja, wenn wir die 10 Gebote Gottes kennen, dann wissen wir, nee, er hat es nicht erfunden. Das steht nämlich schon in den 10 Geboten drin. Also wir merken, wenn wir all diese Dinge durchgehen, all diese Ideen, die Jesus auch in diesem Textabschnitt weiter durchgeht über das Gesetz, Jesus erfindet das Rad nicht neu. All die Ideen in der Bergpredigt finden wir bereits schon im Alten Testament oder bei rabbinischen Schriften. Das muss uns nicht erschüttern an der Stelle. Deswegen ist Jesus nicht weniger wert oder sonst irgendwas, sondern er zeigt, Leute, so müsst ihr das verstehen. So wird das Gesetz richtig ausgelegt, richtig ausgelebt. Und damit hat er sich gestritten, teilweise mit seinen Zeitgenossen. Aber jetzt könntest du vielleicht sagen, naja, aber sagt Paulus nicht, dass wir frei sind vom Gesetz? Ja, aber frei von welchem Gesetz? Und die Bibel gesteht das schon ein, Paulus ist da manchmal schwer zu verstehen, das sagt schon Petrus in einem von seinen Briefen, dass Paulus manchmal schwer zu verstehen ist. Sind wir frei von welchem Gesetz? Dem Gesetz Gottes? Nein, wir sind frei von dem Gesetz der Sünde. Er schreibt nämlich in Römer 8, Vers 2, denn das Gesetz des Geistes in Christus Jesus hat uns von dem Gesetz der Sünde und des Todes frei gemacht. Um dieses Gesetz geht es, um das Gesetz der Sünde und des Todes. Oder er schreibt an einer anderen Stelle in Römer 3, Vers 31, heben wir demnach das Gesetz durch den Glauben auf? Niemals. Nein, wir geben dem Gesetz die richtige Stellung. Wir geben ihm die richtige Stellung. Paulus geht es eben nicht darum, das Gesetz Gottes, die Gebote von ihm wegzuschaffen und uns davon frei zu machen. Ihm geht es nicht darum. Ich glaube, er selbst war ein Jude, der das Gesetz gehalten hat. Und zwar haargenau, so gut er konnte. Wovon uns Jesus frei machen will und was Paulus uns verkaufen möchte, ist, er will uns frei machen von dem Gesetz des Irdischen oder des Todes oder der Sünde. Wahrscheinlich bräuchte man das eine ganze Predigt, um das alles zu erklären. Aber das ist das, was er schreibt. Auch im Galaterbrief, in der vielleicht gerade im Kopf ist, auch da geht es eigentlich darum. Lest mal das alles im Kontext. Wenn wir von dem beherrscht werden, eben von unseren Fehlern, von unserer Tendenz zur Zerstörung, dann finden wir den Tod wegen den Geboten Gottes, weil sie eben sagen, das ist Leben. Das ist Leben und wenn du das nicht tust, dann ist es eben kein Leben, sondern dann lebst du halt im Tod. Dann findest du den Tod dadurch. Und eben, weil sie uns das sagen, ja, der Satz macht keinen Sinn, egal. Gott befreit uns nicht vom Gesetz, sondern er befreit uns von unserer Tendenz zur Zerstörung von Leben. Von unserer Tendenz zur Zerstörung von Leben. Davon befreit er uns, nicht von seinen guten Geboten. Aber was ist denn jetzt, fragst du vielleicht. Sollen wir jetzt wieder alle Gebote und Gesetze halten, die in den 5 Büchern Mose übertragen sind? Ich sage nein, nicht alle, nicht alle. Das wird uns nicht aufgelegt. Und das Neue Testament macht auch klar, nicht alles ist auch noch so, dass wir es genauso ausführen müssen. Schon im Apostelkonzil, ihr könnt es nachlesen, Apostelgeschichte 15, entscheiden sie, was gilt denn jetzt für die Nichtjuden, und ich glaube, die meisten von uns sind Nichtjuden mit ein paar Ausnahmen, was gilt denn jetzt für uns und was gilt für uns nicht? Und sie picken da so ein paar Sachen raus und sagen, naja, du sollst das und das und das und das und ich kann es nicht alles genau zusammenfassen, aber im Grunde können wir es zusammenfassen in diesem Wort, das auch Jesus uns schon gibt, und zwar, Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Darin wird es zusammengefasst. Wir müssen eben nicht mehr Tiere opfern, so wie es im Alten Testament noch vorgeschrieben ist im Gesetz. Warum? Weil Jesus das für uns am Kreuz getan hat. Er war das letzte Opfer, das letztendliche Opfer und er ist für all unsere Fehler gestorben. Wir müssen auch als Nichtjuden nicht koscher essen. Aber es geht darum, die Moral des Gesetzes zu tun. Die Apostel sagen eben, haltet euch fern von Unzucht, also haltet euch fern von dem Bösen. Und ich glaube, damit ist auch diese Moral gemeint, die eben im Gesetz steht. Und ich glaube, dafür sollten wir das Gesetz wertschätzen, sollten wir Gottes Gebote wertschätzen. Deswegen spielen die 10 Gebote ja sehr wohl noch eine Rolle für uns, weil sie eben eine Moral vermitteln, wie wir zu leben haben. Und es ist auch kein Wunder, zumindest in meiner Schulzeit war das noch so, ich weiß nicht mehr, wie es heute ist, wurden die 10 Gebote, haben wir die halt auch noch in der Schule gelernt, weil die wichtig sind für unser Zusammenleben. Und so gibt es viele andere Teile im Gesetz, wo wir von lernen können. Wo wir sagen können, hey, da stecken Prinzipien drin, die können wir heute nicht mehr ganz genauso anwenden, weil wir eben nicht mehr in derselben Zeit leben, aber wir können davon lernen. Wir sollten das nicht einfach wegwerfen. Jetzt sagst du vielleicht, aber Tobi, wir können doch nicht all diese Gebote halten, selbst wenn sie doch so gut sind. Ja, stimmt, aber dafür gibt es eine Lösung. Und die Lösung, die gab es auch schon vor mehreren tausend Jahren dafür. Die Geschichte in der Bibel zeigt, und auch schon am Berg Sinai, dass die Menschen immer wieder daran scheitern, diese Gebote und die Gesetze Gottes zu halten. Schon kurz bevor oder kurz nachdem Gott ihnen diese 10 Gebote gegeben hat, beginnen die Menschen nicht mehr Gott anzubeten, sondern einen Kalb, also ein Stierbild. Und das war schon ihr erster Fehler, den sie machen. Das war schon etwas, was Gott nicht wollte, was sie tun. Gott wusste von Anfang an, wir Menschen werden auch gegen diese Gebote verstoßen. Wir werden das nicht immer halten können. Und die Juden wussten das auch schon. Und wisst ihr was? Gott hat dafür eine Lösung geschaffen. Und zwar Entschuldigung, Umkehr und Wiedergutmachung. Früher waren Tieropfer Teil davon. Heute sind sie es nicht mehr. Manchmal waren es auch Geldstrafen oder Wiedergutmachungen. Das kennen wir eben irgendwie auch noch ein bisschen. Wenn ich heute was von Alex kaputt mache, dann ersetze ich es ihm auch, weil ich glaube, das ist gut, es ihm zu ersetzen. Und selbst wir Christen wissen ja auch noch, dass wir manchmal Fehler machen. Und deshalb haben auch wir Anweisungen dafür, was passiert, wenn wir eben die Gebote Gottes nicht halten, sondern gegen sie verstoßen. Und es ist ganz ähnlich. Wir gestehen unsere Fehler ein, wir bitten um Vergebung, vielleicht bei einem Menschen. Wir stehen auf, wir machen weiter und wir versuchen es beim nächsten Mal nochmal. Das ist das, was die Bibel Umkehr und Buße nennt. Und wir müssen, wie gesagt, nicht mehr Tieropfer bringen, weil Jesus für uns dieses Opfer gebracht hat, weil er für all unsere Sünden gestorben ist, für all unsere Übertretungen, überall dort, wo wir das Gesetz und die Gebote eben nicht halten. Und es gibt jetzt aber einen entscheidenden Unterschied zwischen dem, was am Berg Sinai passiert ist, mit diesem Gesetz vor 3000 Jahren, und zwischen dem, was heute ist. Die Bibel nennt es manchmal den neuen Bund, oder man könnte vielmehr sagen, den erneuerten Bund. Und dieser Bund, das war ein Versprechen erstmal an die Juden und wurde dann ausgeweitet an die ganze Welt. Und es ist der Versprechen, dass der Heilige Geist über alles Fleisch, heißt es in der Bibel, über alle Menschen kommt, ausgegossen wird. Und was macht der Heilige Geist? Was ist das Versprechen? Was ist das ursprüngliche Versprechen in diesem neuen Bund? Und das ursprüngliche Versprechen ist, dass der Heilige Geist uns das Gesetz Gottes auf unsere Herzen schreibt. Und wisst ihr was? Und das ist das Erstaunliche. Diese Feier von den Juden, dass sie die Gabe bekommen haben des Gesetzes, ist derselbe Zeitpunkt, wie Pfingsten passiert im Neuen Testament. Es ist derselbe Zeitpunkt im Neuen Testament vor 2000 Jahren, als der Heilige Geist vom Himmel gekommen ist und die Menschen erfüllt hat, die Nachfolger Jesu. Es ist derselbe Zeitpunkt, wenn wir Pfingsten feiern, wo Juden feiern, dass sie die Gabe des Gesetzes bekommen haben. Jetzt ist unser Gesetz, jetzt ist das Gesetz Gottes in unser Herz geschrieben. Es ist tief in unserem Tun und Denken verankert, wenn wir den Heiligen Geist haben. Und ich glaube, das ist auch die primäre Aufgabe des Heiligen Geistes. Tun und tun wollen der Gebote Gottes. Und die Bibel nennt es oft Gehorsam. Gehorsam ist auch so ein bisschen so ein eckiges Wort heutzutage. Und ich glaube auch tatsächlich, all die anderen Sachen, die der Heilige Geist macht, sind da erstmal sekundär. All die Gaben, die es da vielleicht noch gibt und von denen du gehört hast oder die du kennst. Ich glaube, die erste Aufgabe ist, dass er Gehorsam den Gottes Geboten gegenüber schenkt. Dass wir eben tun wollen, tun und tun wollen, was Gott sagt. Und ich glaube auch, dass wenn wir das tun, wenn wir die Kraft davon haben, von Gott gegeben, durch den Heiligen Geist, dann erleben wir Freiheit, dann erleben wir Leben. Deswegen ist der Heilige Geist auch ein Geist des Lebens und ein Geist der Freiheit und ein Geist der Freude. Weil wir diese Dinge auch alle bekommen, weil wir in Gottes Geboten leben. Davon ist das Alte Testament voll davon, von diesen Versprechungen. Ich habe euch nur zwei Beispiele davon gemacht. Die Psalmen sind voll davon. Dadurch bekommen wir ein neues Leben. Dadurch bekommen wir diese neue Freiheit. Dadurch bekommen wir die neue Freude. Okay, was nehmen wir mit am Ende dieser Predigt? Gottes Gebote schaffen Raum für Leben. Wir können über so viele Gebote und Gesetze diskutieren, die wir hier in unserem Staat haben, und wir sollten das manchmal als Christen auch machen. Sind es Gebote und Gesetze, die Gott, die Leben fördern? Aber ich glaube, Gottes Gebote und Gottes Gesetz schafft Raum zum Leben. Raum für Leben. Und es hat es schon vor 3000 Jahren gemacht, und es macht es heute immer noch. Es hat sich nicht verändert. Und bevor wir danach leben wollen überhaupt, müssen wir Gott vertrauen. Und wir wollen danach leben, weil wir Gott vertrauen. Nicht, weil es uns auferlegt wird, nicht, weil es uns eine Bürde ist, sondern weil wir sagen, ja Gott, ich glaube, du hast das Beste für mein Leben und deswegen will ich das tun. Und wir haben Gott dabei zuerst erlebt. Das ist ganz wichtig. Wir erleben Gott in einer Bekehrung. Wir erleben in unserem Leben, wie er hineinkommt, wie er unser Leben verändert, wie er uns vielleicht befreit von Ängsten, vielleicht vor Süchten, vor Umständen. Und das gibt uns Anlass. Das gibt uns Anlass, auf Gottes Ratschläge, auf Gottes Weisungen zu hören und ihm zu vertrauen. Wir brauchen Gottes Gebote für ein gutes Leben, miteinander und für dich persönlich. Okay, was verändert es für dich morgen früh, am Montagmorgen, bevor du auf die Arbeit gehst? Ich glaube, und ich lege dir ans Herz, wir brauchen wieder diese Wertschätzung für diese Gebote. Lasst uns das Alte Testament, lasst uns auch das Neue Testament, das ist nicht frei von Geboten, nur mal so nebenbei erwähnt, das ist nicht frei von Geboten. Lasst uns wieder Wertschätzung dafür haben, was Gott sagt, wie wir leben sollen. Lass es uns wieder hüten wie einen Schatz, wie ein Geschenk, das uns gegeben worden ist für ein besseres Leben. Lasst uns diese Gebote lernen. Lasst sie uns auswendig können. Lasst sie uns verstehen, was Gott uns damit sagen will, damit wir sie richtig anwenden können. Und zuletzt, Und das ist das einfach, was wir praktisch jeden Tag machen dürfen, ist, wir dürfen anfangen, sie zu leben. Wir dürfen anfangen, sie umzusetzen in unserem Leben, mit dem Heiligen Geist zusammen, nicht alleine. Und wir haben dann eine besondere Kraft bekommen durch Gott, das jetzt eben zu tun, das in einer neuen Freiheit zu tun, das in einer neuen Wirkungskraft zu tun. Und deswegen sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, wegen eurer guten Werke, die ihr tun sollt vor den Menschen. Und deswegen ist diese Frage, ob Gebote, ob Gottes Gebote schlecht oder gut sind, ist erstmal eine Frage, ob du Gott vertraust. Vertraust du Gott? Vertraust du ihm, dass er das Beste für dein Leben hat? Das ist der Anfang von allem. Und du hast heute Morgen auch wieder die Chance, da Ja oder Nein dazu zu sagen. Und die hast du jeden Morgen neu. Vielleicht bist du heute hier und du hast noch nie gesagt, Gott, ich vertraue dir, ich will von dir lernen zu leben. Dann kannst du heute damit anfangen. Kannst heute jetzt im Lobpreis, wenn wir gleich sind, die Augen schließen und sagen, Gott, zeig mir, wie gut du bist. Zeig mir, wie du dir Leben vorstellst. Wenn du gutes Leben versprichst, dann zeig's mir. Und ich glaube, er wird's tun. Und wenn wir schon lange dabei sind, dann können wir uns neu wieder dazu entscheiden, zu sagen, ja, ich nehme das ernst, was Gott sagt, und ich will mein Leben danach gestalten, als Einzelner und als ganze Gemeinde. Okay. Ich will am Ende mit uns beten. Vater, und so danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns dieses Geschenk gemacht hast, vom Himmel, von dir auf diese Erde, da wo wir es am meisten brauchen, deine Gedanken fürs Leben zu geben, wie wir zusammenleben sollen, wie wir unser Zusammenleben gestalten sollen. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass du mir Ratschläge gibst, wie ich mein Leben gestalten soll, jeden Morgen, jeden Tag, wenn ich auf die Arbeit fahre, weil ich wissen darf, wenn ich das tue, dann ist es gut. Und ich danke dir, dass du uns die Kraft dafür gibst. Ich danke dir, dass du an alles gedacht hast, auch wenn es mal schief läuft, wenn ich mal es nicht schaffe, deine Ratschläge zu halten. Du hast es schon alles gesehen. Ich danke dir dafür. Amen.
That I can't control. I want more of you.